mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Liebe Gemeinde, ein Mensch geht seinen Weg. Wir können auch sagen, wir gehen unsere Wege. Doch dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer. Kennen manche diese Worte? Ein Song des Mannheimer Popsängers Xavier Naidoo und ein Lied, das die deutsche Fußballnationalmannschaft 2006 zu ihrem sogenannten Sommermärchen motiviert hat. Ein Mensch geht seinen Weg. Auch wir gehen unsere Wege, aber bitteschön, schwer und steinig sollen sie doch gerade bitte nicht sein. Das leichte Leben ist uns lieber. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir nur zu gut, so ganz leicht ist es nicht immer. Auch in der Bibel gehen Menschen ihren Weg und die Bibel beschreibt, wie Persönlichkeiten der Bibel, Persönlichkeiten Gottes ihren Weg gehen. Ich lese aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 32, Verse 23 bis 32 über Jakob, eine bekannte Geschichte, glaube ich. Und Jakob stand in der Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt am Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Auch Jakob geht seinen Weg und so können wir es kurz vor unserem Predigttext im 1. Mosebuch lesen. Auch Jakobs Weg ist kein leichter, auch dieser ist steinig und schwer. Jakob ist gewissermaßen in göttlicher Mission unterwegs, denn Gott fordert ihn auf, zurückzugehen und zurückzuziehen in das Land seiner Väter und seiner Verwandtschaft. Das bedeutet vor allem, er kann seinem Bruder Esau und seiner eigenen Verwandtschaft nicht mehr ausweichen. Ich stelle mir vor, mit einem Mal sind die alten Erinnerungen wieder da, all die Erfahrungen und Emotionen, wie er sich mit seinem älteren Zwillingsbruder so verkracht, dass dieser ihn umbringen möchte. Erst luchs Jakob ihm das Erstgeburtsrecht ab, dann entreißt er Esau unter tatkräftiger Mithilfe seiner Mutter Rebekka den Erstgeburtssegen. Infolgedessen flieht Jakob zu seinem Onkel Laban. Jetzt soll es also nach 20 Jahren zurückgehen, Aufbruch in die alte Heimat, zurück zu den eigenen Wurzeln. Das bedeutet auch, sich klar zu werden, wo Jakob selbst jetzt steht. Er ist nicht mehr so, wie er gegangen war. Inzwischen ist Jakob ein gestandener und gemachter Mann. Er ist reich geworden. Aber wenn wir die Geschichte im Zusammenhang lesen, dann wissen wir auch, die Zeit bei seinem Onkel war steinig und schwer. Zwar fand er bei Mutters Bruder, wie erhofft, mit Rahel die Frau seines Lebens, doch sein Onkel verheiratet ihn nach 7 Jahren zuerst mit der älteren Lea. Für die wunderschöne Rahel darf Jakob dann nochmals 7 Jahre dienen. Ironie des Schicksals oder göttliche Fügung? Der Betrüger wird selbst betrogen. Und irgendwann entbrennt unter seinen beiden Frauen und ihren Mägden ein Zickenkrieg, würden wir heute sagen. Und später beneiden Laban und dessen Söhne Jakob um seinen Erfolg. Das ist natürlich ein steiniger und schwerer Weg. Soll es jetzt so weitergehen? Nein, eigentlich kann es so nicht weitergehen, aber dadurch gerät das bisherige Lebenswerk in Gefahr. Ausgerechnet sein älterer Zwillingsbruder könnte es ihm jetzt zerstören. Was wird Bestand haben von dem, was ich mir aufgebaut habe? Und will Esau sich immer noch an mir rächen, mich töten? Jakob, lesen wir, geht auf Nummer sicher, würden wir sagen. Er teilt seinen Besitz in 2 Lager. So könnte er im schlimmsten Fall einen Teil seines Habs und Guts vor Esau und dessen Leuten retten. Eigentlich ein ganz vernünftiger Plan, würden wir sagen. Gut gedacht, Jakob. Aber Jakob hat große Angst. Und er bittet Gott inständig, er möge ihn von der Hand seines Bruders Esau erretten. Er bittet darum und gesteht im Gebet die eigene Angst ein. Und dann führt Jakob seine Frauen und die 11 Söhne durch die Furt. Er selbst bleibt zurück. Jakob muss jetzt allein sein. Durch diese Situation muss er allein hindurch. Mitten in der Nacht ringt er mit sich. Er ringt mit seiner Angst, mit seinen Zweifeln und er ringt mit einem Unbekannten. Wird der Gott seiner Väter Abraham und Isaak ihm beistehen? Wird er seine Versprechen auf eine große Nachkommenschaft einhalten? 3 Punkte. Der erste: Zweifeln erlaubt. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg ist steinig und schwer. Auch Wege des Glaubens sind nicht immer einfach. Zweifeln gehören dazu, sie sind gewissermaßen die eine Seite der Glaubensmedaille. In Krisenzeiten geht es gar nicht anders. Zweifel kommen da wie von selbst. Was wird, wenn auf einmal alles anders ist? Hat Bestand, was ich bisher geglaubt habe? Gibt es einen guten Weg in die Zukunft? So oder ähnlich fragen wir dann oder haben uns vielleicht in unserem Leben schon mal gefragt. Krisenzeiten sind plötzlich da, manchmal kündigen sie sich auch an, lassen sich vielleicht erahnen, aber wer will das von uns schon so richtig wahrhaben? Es wird schon irgendwie gehen, denken wir dann. Krisen kann man schlecht ausweichen, auch deshalb sind sie existenziell sehr herausfordernd, ja zutiefst belastend. Das Steinige und Schwere hinterlässt Spuren. Die Bibel verschweigt da nichts. Menschen geraten in Krisen sogar große Glaubensvorbilder, vor allem in den sogenannten Psalmen, Klagepsalmen, zweifeln Gläubige immer wieder. Teilweise beschreiben sie ihre Zweifel und Krisen sehr konkret. Umstände, Menschen scheinen sich gegen sie verschworen zu haben. Zudem hadern sie mit ihrem Weg, fragen vielleicht sogar Gott, wie kannst du das zulassen? Sie diskutieren mit ihm, klagen ihn an. Sie nehmen das, was sie erleben und durchmachen, nicht stillschweigend hin. Sie nehmen da kein Blatt vor dem Mund, sie reden vielmehr sehr offen mit Gott. Auch Jesus selbst kämpft im Garten Gethsemane mit Zweifeln und ringt im Gebet mit Gott, seinem Vater. Er zittert und zagt, seine Seele ist betrübt bis in den Tod, lesen wir in Markus 14. Auch Jakob kämpft und ringt. Sind es die eigenen Erwartungen und die eigenen Wünsche ans Leben, die sich anscheinend nicht erfüllen? Ist es das rätselhaft Unbekannte der eigenen Person, das sich nicht verdrängen lässt? Vielleicht fragen wir manchmal auch wie Dietrich Bonhoeffer, ein evangelischer Theologe im Gefängnis während des Zweiten Weltkrieges, wer bin ich? Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich von mir selbst weiß? Bin ich der oder jener? Jakob ringt nicht nur mit sich selbst und mit dem, was in seinem Inneren er bisher nicht kannte. Ihm steht jemand gegenüber. Ja, da stellt sich ihm jemand in den Weg, kämpft und ringt mit ihm die ganze Nacht hindurch. Wer dies ist, bleibt zunächst offen. Und Jakob wendet seine ganze Kraft auf. Er geht an seine körperlichen und seelischen Grenzen. Jetzt will er es wissen. Ja, er muss es jetzt wissen, um seiner eigenen Zukunft willen. Auch der Unbekannte setzt seine ganze Kraft ein. Dieser nächtliche Kampf hinterlässt sichtbare Spuren. Seit dieser Nacht hinkt Jakob. Ein zweiter Punkt: Schwellen überschreiten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Vielleicht denkt Jakob auch so, das geht mir zu weit, das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Ja, meine Kraft, ich fühle mich am Ende, ich kann nicht mehr. Vielleicht geht ihm sogar manche Entwicklung gegen den Strich. Fest steht, er hat Angst vor dem, was kommt. Und er sorgt sich um seine Zukunft. Wer an eine Schwelle des Lebens kommt, benötigt Kraft. Manche Veränderungen sind sehr schön. Zum Beispiel, wenn wir die Traumarbeitsstelle bekommen haben oder wenn wir uns unsterblich verliebt haben. Andere Veränderungen gehen uns gegen den Strich. Beispielsweise Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall oder Tod. Das kann manchmal sehr plötzlich sein, das wissen wir. An der Schwelle des Lebens verändern wir uns. Veränderungen können sehr einschneidend, sehr tief sein. Sie können uns verletzen, sodass wir fragen, was wird mir da eigentlich zugemutet? Was muss ich da durchmachen? Aber wir können auch daran wachsen. Die Bibel erzählt immer wieder, wie Gott Menschen Veränderungen zumutet. Jakobs Großvater Abraham zum Beispiel verlässt im Alter von 75 Jahren seine Heimat. Einige unter uns wissen das, was es heißt, die allgestammte Heimat zu verlassen. Vielleicht sogar auch zweimal, dreimal zu starten und im Leben unterwegs zu sein. Aber mit 75, mit 80, mit vielleicht sogar 85 Jahren nochmal aufbrechen. Abraham bricht auf und kurze Zeit später muss er schon wieder weiterziehen wegen einer Hungersnot nach Ägypten. Es kommen weitere Herausforderungen. Oder eben Jakob, sein Enkel, erfährt etliche Krisen in seinem Leben, die am Jabbok ist nicht die einzige. Einerseits wird er immer wieder gesegnet und zweifelt doch immer wieder, als hätte er alle Erfahrungen zuvor vergessen. In der Tat benötigen aktuelle Krise neue Problemlösungen. Die alten Methoden, die alten Erfahrungen helfen meist nicht mehr weiter. Oft engen sie sogar ein oder stehen einer neuen Lösung im Wege. Wir stehen uns gewissermaßen selbst im Weg. Jakob kann seine Krise nicht mehr verbergen. Sein Umfeld hat es bestimmt längst mitbekommen. Seine Frauen, seine Kinder, die Angestellten, sein Onkel und dessen Clan. Jakob bricht auf. Wieder geht er einen steinigen und schwierigen Weg, nicht nur der damaligen Straßenverhältnisse wegen. Sein Aufbruch erfordert Entschlossenheit und Mut oder zumindest die Einsicht, dass es jetzt losgehen muss. Schließlich ringt Jakob am Jabbok. Er stellt sich seiner Vergangenheit, er stellt sich seiner eigenen Geschichte und seiner Geschichte mit den Menschen und mit Gott. Wer sich darauf schon einmal eingelassen hat, weiß, dies ist kein Zuckerschlecken. Manche nennen das auch eine Lebensbeichte, sich ungeschminkt anschauen, was bisher gewesen ist. Da darf alles auf den Tisch kommen, ja, das Schwierige bleibt nicht verborgen. Solche Augenblicke können heute in ausführlichen Seelsorgegesprächen oder Beratungsprozessen möglich sein. Sie können zu einem wichtigen Meilenstein in unserem persönlichen Leben werden. Dazu braucht es viel Zeit und Geduld. Und meistens erkennen wir nicht sofort in den aktuellen Situationen dies, sondern erst später. Der Ort dieser kraftraubenden und verändernden Nacht hat einen Namen. Jakob sagt Phnuel, übersetzt Gottes Angesicht. Denn am Ende fällt es Jakob wie Schuppen von den Augen. Gott ist gegenwärtig und er sagt, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Ich habe nicht nur mit mir gerungen oder dem Unbekannten in mir, nein, Gott selbst stellte sich mir in den Weg. Drittens, Segen fließt. Mit der Morgenröte ist der Kampf vorbei. Vielleicht hat Jakob gedacht, endlich kommt die Sonne. Aber Jakob hält sein Gegenüber fest. So schnell lässt er nicht los. Nach dieser Nacht benötigt er noch etwas, einer Nacht, die Kraft gekostet hat. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jetzt wird es nochmal sehr persönlich. Jakob muss seinen Namen nennen. Nicht Gott, sondern der Mensch muss sich zu erkennen geben, obwohl Jakob das eigentlich ganz anders gedacht hat. Der Vorname Jakob, das wissen wir vielleicht, hat eine mehrfache Bedeutung. Einmal ist er derjenige, der betrogen hat. Jakob, der Betrüger. Zum anderen bedeutet Jakob ein Gebet. Gott möge schützen. Oder auch die Aussage, Gott schützt. Heute ist uns die Bedeutung unseres Namens meistens nicht mehr ganz so wichtig. Aber andererseits sagen wir, das ist doch der und der, der Holger, der Gola, der beim SWR, der die Beratungsarbeit hier in der Gemeinde gemacht hat, der mit dem Diakoniewerk. Oder das ist doch die Frau Schmidt von nebenan, die mit ihrer komischen Art, die immer so neugierig ist und sich in alles einmischt. Schnell legen wir Menschen fest auf bestimmte Situationen, auf bestimmte Eigenschaften. Wir geben ihnen besondere Zuschreibungen, ja, wir stecken sie in Schubladen. Das ist doch die, das ist doch der. Diese Etiketten, die Jakob festlegen, ändert Gott selbst. Aus dem Betrüger Jakob wird der Stammvater eines ganzen Volkes, Israel, übersetzt Kämpfer Gottes. Seine Nachkommen werden Kinder Israels genannt und zugleich werden seine 12 Söhne später die Häupter der 12 Stämme. Gott legt Jakob nicht fest auf seine alten Geschichten oder seinen bisherigen Charakter oder unvollkommenen Glauben. Der Schritt über die Schwelle ist möglich. Neues darf beginnen. Das Alte bindet Jakob nicht mehr. Das gilt auch für andere, die ihm zukünftig begegnen. Zugleich erlebt Jakob auch Gott als den ganz anderen. Zwar kennt er ihn bisher schon als Gott seiner Väter Abraham und Isaak, doch nun ist er auch sein Gott, der Gott Jakobs, wird man später sagen. Und diesem Gott ist er begegnet. Oder ist nicht eher Gott ihm begegnet und steht ihm bei? Segen gibt es nicht im Vorbeigehen gewissermaßen als Sonderangebot im spirituellen Selbstbedienungsladen. Segen will erbeten und manchmal auch erkämpft sein. Ja, Gott selbst ist in den Kämpfen und ich füge zu, Krämpfen unseres Lebens gegenwärtig. Er lässt uns nicht allein, auch wenn wir uns von allen guten Geistern und manchmal von ihm selbst verlassen fühlen. Gesegnete Momente sind diejenigen, in denen wir im Glauben wachsen. Wir dürfen auch sagen, erwachsen werden, reifen. Ich erinnere mich an einen alten Bekannten. Er hatte eine lebensbedrohliche Krankheit überstanden und als ich ihn darauf ansprach, sagte er, er möchte diese Erfahrung nicht missen, aber er möchte sie auch nicht noch einmal erleben und bestimmt können einige unter uns ähnliche Geschichten erzählen. Krisenzeiten prägen uns. Krisenzeiten bringen uns weiter. Am Ende dürfen wir als Gesegnete unseren Weg weitergehen. Jakob darf sich mit seinem Zwillingsbruder aussöhnen und es kommt ganz anders, als er erwartet oder gar befürchtet hatte. Esau erwartet ihn, läuft ihm sogar entgegen. Und als sich beide herzlich umarmen, fließen Tränen. Kein Groll, keine Rache, auch nicht aber Friede, Freude, Eierkuchen, wie wir manchmal heute sagen. Nach der Aussöhnung ziehen beide wieder ihre Wege. Auch Esau macht sich auf seinen Weg. Er wird auch Edom genannt, der Rote, denn er hat Verlangen nach dem roten Gemüse. Die Beziehung zwischen den Völkern Israel und Edom wird alles andere als leicht sein später. Jakob begegnet sogar nochmal seinem Vater Isaak, bevor dieser alt und lebenssatt stirbt. Wenn wir weiterlesen, lesen wir, wie Jakob später mit seinen Söhnen zum Teil großen Kummer hat. Und bevor er dann als alter Mann dem Pharao in Ägypten begegnet und dort stirbt. Selbst die Ägypter trauerten 70 Tage lang um seinen Tod. Nach einem gesegneten Moment, einer gesegneten Begegnung oder Erfahrung kommen neue Herausforderungen. Vielleicht können wir ihnen gestärkt begegnen. Andererseits müssen wir uns vor ihnen nicht fürchten. Angst oder Zweifel haben nicht das letzte Wort. Das ist eben die andere Seite der Glaubensmedaille. Gottes Segen begleitet uns. Noch mehr, sein Geist ist bei uns. Ja, Gott bekräftigt Jakob seinen Segen, er erneuert und bekräftigt seine Verheißung. Auch Jakob intensiviert seine Gottesbeziehung. Er errichtet in Bethel einen Altar und er bekennt, Gott hat mich erhört zur Zeit meiner Trübsal und ist mir gewesen auf dem Wege, den ich gezogen bin. Er ist mit mir gewesen. Alles, was Gott im Wege steht, wird entfernt. Kleidung, Schmuck, fremde Götterstatuen. In unserer westlichen Welt leben wir heute sehr individuell, bis hin zu unserem Glaubensbekenntnis hinein. Uns kommt es auf unser persönliches Wohlergehen an und unseren persönlichen Glauben. Zur Zeit der Erzväter war es wichtig, dass das Leben und dass auch der Segen weitergehen und weitergegeben wird. Die Aufforderung, seid fruchtbar und mehret euch, bezieht sich auch auf die Weitergabe des Glaubens und der Gotteserfahrungen. Deshalb werden die Erfahrungen der Väter im Alten Testament fast wie eine Familiensaga erzählt. Welche Geschichte kannst du heute Morgen erzählen? Welche Glaubenserfahrung möchtest du nicht für dich behalten? Was gibst du anderen an Segen weiter? Im Kloster Volkenroda, in dem ich Anfang August für einige Tage war, endet jeder Morgengottesdienst mit einem gemeinsam gesprochenen Satz. Wohin wir gehen, dahin kommt auch der Herr. Das gebe uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.